Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich auch in der Jubiläumsfolge der liebe Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Wenn ihr euch noch an unsere erste Episode erinnern könnt, dann wird euch schnell einfallen, dass wir dort über Tanz der Teufel, über den Original Evil Dead Film von Sam Raimi geredet haben. Und wir haben lange getüftelt, lange gegrübelt, was dann passend wäre für die 50. Episode von uns. Und eigentlich ist uns nach 20 Sekunden relativ schnell eingefallen, dass wir wieder irgendwas mit Evil Dead machen müssen, wollen und auch können. Und haben uns für das Remake entschieden von Fede Alvarez aus dem Jahre 2013. Und ich sag meine Meinung schon mal grob vorweg, für mich eines der besten Horror-Remakes aller Zeiten. Das ist jetzt erstmal ein Statement, was ich dir jetzt hier gebe.
Ja, es hat natürlich. Ja, ist es gerade noch sowas wie The Thing irgendwie in den Kopf gekommen, wobei das natürlich halt schon nochmal eine andere Art von Remake ist.
Also das steht bei mir auch tatsächlich noch oben drüber, genauso wie die Fliege natürlich. Oder formuliere ich es mal anders, das beste Remake der letzten 20, 25 Jahre.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, auf jeden Fall.
die meisten Leute werden natürlich die Inhaltsangabe noch von Tanz der Teufel kennen, aber es gibt ja schon ein paar Unterschiede im Plot, in der Story, Pascal. Vielleicht für die Hörer kurz, worum geht's in dem Remake von Evil Dead?
Ja, sehr gerne. Mia, eine junge Frau, ist stark drogenabhängig und leidet unter ihrer Sucht. Unterstützt von ihren Freunden Eric und Olivia, sowie ihrem Bruder David und seiner Partnerin Natalie, möchte sie den kalten Entzug wagen. Dafür haben sich alle fünf an einer verlassenen Waldhütte getroffen, um dort das Wochenende mit Mia zu verbringen und sie durch diese schwere Phase zu leiten. Sollte sie versuchen, den Entzug abzubrechen, so haben sich ihre Freunde geschworen, werden sie ihr verbieten, abzuhauen und sie dazu zwingen, es durchzuziehen. Nachdem sich die sichtlich gestresste Mia über einen ekligen Gestank beschwert, untersuchen die Männer den Keller der Hütte. Dabei finden sie einige verweste Katzen, die von der Decke hängen, sowie ein in Stacheldraht gewickeltes Buch mit dem Titel Naturum Demonto, auch bekannt als Necronomicon.
Das Witzige dabei ist, der Film, wir haben ja in der letzten Folge über Dracula 3D geredet. Mhm. Und war das die letzte Folge? Ja. War das die letzte Folge?
Ja. Doch.
Der Film Dracula 3D ist nur ein Jahr älter als Evil Dead. Und wenn man sich das auch hinsichtlich der audiovisuellen Qualitäten von Evil Dead 2013 mal vor Augen führt, würde ich fast sagen, gut, du hast ja eh schon die Tiefstwertung für Dracula 3D vergeben, aber ich würde sogar fast meinen einen Stern dann auch noch halbieren wollen, wenn man das so in den Vergleich setzt.
Ja, das kann man definitiv schon mal vorwegnehmen, dass es das ist nicht nur ein anderes Level, das ist eine ganz andere Liga, in dem dieser Film audiovisuell spielt. Und wenn man dann nochmal, wo wir später garantiert noch ausführlicher drauf eingehen werden, berücksichtigt, dass man hier dann wenig bis fast gar kein CGI vorfindet, wiederum halt Dracula 3D alles falsch macht, indem es ganz viel CGI verwendet, ist es halt einfach eigentlich nur noch peinlicher. Und wiederum aber auch andererseits beeindruckend, dass man ohne sehr viel CGI im Jahr 2013 einen Film hinbekommt, der jetzt absolut zeitgemäß wirkt, um das jetzt schon mal so kurz vorweggenommen zu haben.
Es ist tatsächlich ein Musterbeispiel dafür und was eigentlich eine Ansage ist an alle anderen. Natürlich, man darf nicht vergessen, der Film hat 17 Millionen Dollar gekostet, da kann man natürlich an Effekten, also an handgemachten Effekten und Make-up und so weiter sehr viel machen natürlich. So viel haben natürlich Independent-Filmmacher, man darf ihn nicht vergessen. Auch der Film ist hier von Sam Raimi, der nun in der Zwischenzeit zwischen Tanz der Teufel und diesem Remake schon eine Art Star-Regisseur ist, der ja auch die Spider-Man-Trilogie gemacht hat, die erste, und auch hier Bruce Campbell wieder dran beteiligt an der Produktion und so weiter. Ist es ein Lionsgate-Film? Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Lionsgate-Film ist. Aber auf jeden Fall auch großer Publisher dabei. Also da konnte man natürlich auch eine Menge investieren, weil man eigentlich sich sicher war, dass das Ding ein Erfolg wird. Aber trotzdem, man der Film zeigt halt wirklich, was man, wenn man sich wirklich Mühe gibt, wenn man Liebe zum Horrorfilm hat, wenn man auch Liebe zu seinen Roots hat, was dann noch möglich ist, auch in der heutigen Zeit, ja. Ich habe den Film übrigens tatsächlich damals im Kino gesehen. Der war relativ kurz im Kino hier in Deutschland, aber ich konnte noch eine Vorstellung erhaschen und es war schon ein tolles Erlebnis, wirklich dieses Splatterfest, sag ich mal, da er im Kino damals auch noch ungekürzt Uncut, lief, ne? Genau. In Deutschland ist er ja ansonsten danach fürs Heimkino nur noch in einer extrem gekürzten Version erhältlich gewesen, jetzt also rein in Deutschland, in Österreich und so weiter gibt es natürlich auch noch die ungekürzten Versionen. Wir haben uns heute tatsächlich aber für eine andere Filmfassung entschieden, nicht der Kinofassung, sondern der dem Extended Cut, dem ja damals auch wirklich viele Fans herbeigesehnt haben. Der wurde damals durch Zufall bei der TV-Premiere in England, wurde durch Zufall dieser Extended Cut ausgestrahlt und keiner wusste davon und alle so auf einmal, okay, den wollen wir jetzt auch haben. Und er ist tatsächlich mittlerweile auch in vielen Ländern dieser Welt auf Blu-ray Disc auch so erhältlich. Die Unterschiede, die werden wir im späteren Verlauf noch ein bisschen klären. Da gibt's, letztendlich sind es nur 5 Minuten mehr Handlung und Gewalt. Aber die haben es dann doch schon in sich, auch was die Erweiterung der Story angeht. Damals als fangen wir mal anders an. Vielleicht, ja, doch direkt, wir springen mal direkt in die Story rein. Der Film hat tatsächlich im Vergleich zum Original eine Art, ja, Vorgeschichte, sag ich mal. Also wir sehen am Anfang so ein Mädchen, was allein im Wald ist und das plötzlich dann nicht mehr allein im Wald ist, aber wir haben da schon dieses, und da zeigt der Film auch schon direkt, dass die Audiovisualität eine seiner großen Stärken ist, dieser Wald, der sieht schon so, ja, alles andere als einladend und menschenfreundlich aus, sag ich mal, ne? So dieses ganze Nebelige, aber es sah auch irgendwie so cool aus. Ich finde, ich habe es die ganze Zeit für mich irgendwann auch im Verlauf des Films festgestellt, dass es irgendwie künstlich aussieht, dieser Wald, aber bewusst künstlich aussieht, um es irgendwie wie so ein Märchenfilm wirken zu lassen. Also ich weiß nicht, ob ich da ein völliges Hirngespinst habe, aber ich finde irgendwie, es sieht aus wie ein Märchenwald.
Ja, es ist halt ein... Die haben sich auf jeden Fall alle Mühe gegeben, den noch sehr, sehr atmosphärisch darzustellen und jetzt nicht, wie man, also so, ja. Nee, eigentlich ist das ganz passend beschrieben, diese Märchenatmosphäre, durch viel Nebel und auch die Beleuchtung halt einfach so eingesetzt, dass es halt anders aussieht, als wie wenn man jetzt einfach so nachts einen Wald betreten würde. Absolut, stimme ich dir absolut zu. Das ist schon direkt von Anfang an, weiß man, hier hat man, kann man sich zumindest schon mal darauf einstellen, dass das sehr, sehr atmosphärisch ist bisher.
Ja. Und ja. Zwei ekelhafte Kerle, nenne ich sie mal, schnappen sich dann dieses Mädchen, was wir kurz auf ihrem Weg durch den Wald begleiten. Und sie wird dann als Hexe beschimpft und als Zuschauer wird dir dann klar, dass es sich hier halt um so eine Art Vorgeschichte handelt vom Tanz der Teufel. Und wir sehen dann auch das Necronomicon. Und es erpuppt sich dann relativ zügig, dass der Vater von diesem Mädchen hinter dieser Gefangennahme steht. Und scheinbar soll da so eine Art, wir nennen es jetzt mal Exorzismus stattfinden. Also hier soll zumindest so ein innerer Dämon ausgetrieben werden. Und man hat als Zuschauer dann auch so direkt Mitleid mit diesem Mädchen. Und der Vater, ja, die wirken alle so ein bisschen so, also du bist halt direkt so auf der Seite des Mädchens und denkst dann so, oh, what the fuck, der Vater zündet dann halt so alles an, aber wir stellen dann fest, dass diese Furcht der Bewohner von diesem Ort und auch von ihrem Vater und von diesen anderen Leuten, die da sind, tatsächlich nicht unbegründet ist und tatsächlich das Böse in dem Mädchen so vor sich hin vegetiert und tobt. Und das war schon ganz cool. Und als dann auch noch sie direkt auch noch so einen Kopfschuss von ihrem Vater bekommt, war das schon mal ein ziemlich krasser Einstieg, muss ich sagen. Aber da hat er mich schon direkt ein bisschen auf den Arm genommen, weil man das ja oft so kennt, gerade bei diesen Hexengeschichten, dass diese Frauen natürlich dort zu Unrecht so behandelt werden. Aber hier war es tatsächlich ja so, dass sie dann wirklich böse war. Was für einen Eindruck hat diese Introsequenz auf dich gemacht?
Ich mochte sehr, dass das halt schon so ein bisschen mit diesem typischen Evil Dead Twist spielt, der ja halt auch, ja, eigentlich schon einfach auch so zum Franchise dazugehört, dass du halt oft die Person, die vom Dämon besessen ist, dann ja halt es immer noch trotzdem schafft, beziehungsweise der Dämon schafft es, sich so zurückzuhalten oder die Figur so zu lenken, dass sie halt ganz menschlich wirkt und man dann halt auch das Gefühl hat, dass das jetzt halt ein unschuldiges Mädchen ist. Und dann, es ist halt schon so ein Mini-Twist, den der Film dann da bringt, weil man jetzt halt wirklich nicht weiß, wer jetzt gerade der Böse ist. Und die Szene ist halt eigentlich auch so gedreht, dass man halt denkt, dass der Vater und die alte Dame, die dann da über dem Necronomicon gebeugt ist, dass die jetzt halt eher hier Schindluder betreiben, aber im Endeffekt machen sie das Einzige, was ihnen übrig bleibt, um sich dieses Dämons zu entledigen. Und ja, ist cool. Ich fand's halt ich fand's cool, aber hat halt so sonst ansonsten gar keinen Anknüpfpunkt an dann die eigentliche Geschichte, die wir danach erfahren. Das war so
Stimmt.
Das war jetzt der einzige Mini-Kritikpunkt da dran, aber das ist ja oft bei so Filmen, dass man halt einfach noch so ein bisschen Vorgeschichte erzählt, nur ja, nö, eigentlich ist das kein richtiger Kritikpunkt.
Wir machen dann einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt und sehen dann, wie so typisch Horrorfilm, typisch Teenie-Horrorfilm, junge Leute in den Wald reisen und in eine recht verlassene Waldhütte ankommen. Und das ist natürlich die Waldhütte schwierig. Wir haben vor diesem Remake von Evil Dead natürlich auch so einen Film wie Cabin in the Woods gehabt, der natürlich dieses ganze dieses Subgenre, nenne ich es jetzt mal, mit diesem Cabin in the Woods Thema sozusagen, ja, eigentlich schon durchgespielt hat und auf die Schippe genommen hat und alle Tropes davon bedient hat und aufgedeckt hat. Da ist es natürlich schwierig, wenn du dann im Jahre 2013 letztendlich einen Film remakest, auf dessen Original ist halt schon so eine Art, Cabin in the Woods ist ja in dem Sinne keine Parodie, aber eine Hommage gibt, ist schwierig, oder eigentlich, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt trotzdem wieder so einen Film mit so einer Hütte?
Finde ich eigentlich nicht, weil es gibt ja viele Leute, die verehren Cabin in the Woods so, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich finde den aber auch gut, aber unabhängig davon finde ich jetzt nicht, dass dadurch, dass man das mal so, also diese ganzen Tropes und so jetzt mehr oder weniger offenbart, erstmal war davon ja vorher auch nicht wirklich irgendetwas geheim, oder man hat das nicht schon durch unzählige Filme dieser Art selbst verstanden, dass es halt sehr oft sich immer wieder der gleichen Muster bedient und so weiter. Und ich fände es dann irgendwie auch blöd zu sagen, jetzt gab's halt Cabin in the Woods, der hat damit halt mal so ein bisschen, hat das halt so ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem Augenzwinkern, und deswegen dürfen wir jetzt keinen trockenen, verlassenen Hütte im Wald Teenie-Horrorfilm mehr machen. Einerseits deshalb finde ich schon, also das finde ich, kann man trotzdem noch machen, und das wird doch genauso gut funktionieren. Das ist ja auch, deswegen gucken wir diese Filme immer wieder, weil man das ja auch eigentlich immer gerne mal wieder mit so einem leicht frischen Anstrich gerne hätte.
Nach Hause kommen. Und,
genau, eben. Einfach auch mal so denken, so ja, einfach anmachen, okay, cool, genau das, worauf ich Lust habe. Plus, der Film heißt halt Evil Dead, und wenn man halt, also das ist dann ja schon quasi auch, wenn es zum Franchise gehört, der diese Art Film mehr oder weniger ja auch mitgeboren hat, dann hat man natürlich auch nochmal sowieso jegliche Berechtigung, das dann auch nochmal genauso trocken und simpel sich da jeder Trope zu bedienen und das so umzusetzen, meiner Meinung nach.
Absolut. Wir lernen dann so diese fünf Figuren kennen: David, Eric, Mia, Olivia und Natalie, deren erste Buchstaben übrigens das Wort Demon ergeben. Oh, Trivia-Fact.
Groovy.
Groovy, ja. Dazu später auch noch mehr. Das ist mir übrigens aufgefallen in den letzten Episoden, eigentlich schon seit Anbeginn dieses Podcasts, dass ich grundsätzlich oft Sachen ankündige, die wir später dann machen. Ich sage immer, dazu später mehr. Das sage ich ganz oft. Aber auch dazu später mehr. Wir erfahren, dass wir letztendlich hier von diesen fünf Leuten sich relativ zügig auch zwei Hauptfiguren so ein bisschen rauskristallisieren. Das sind zum einen Mia, die hier ein Drogenproblem hat, was letztendlich der Hauptgrund ist dafür, dass die Freunde sich sozusagen in den Wald begeben, um letztendlich für Mias kalten Entzug zu sorgen und sie zu umsorgen, dass sie dort nicht alleine ist und dass sie das schafft, dass da Freunde und Verwandte mit dabei sind. Und dann ist da halt David, der ist ihr Bruder. Und die beiden haben jetzt kein so einfaches Verhältnis, das wird auch relativ schnell klar. Da direkt noch ein Trivia-Hint, wenn wir Mia das erste Mal sehen, das ist natürlich eine Sache, die ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber die, wir recherchieren ja auch immer so ein bisschen, aber sitzt sie auf einem Auto, und das ist dasselbe Auto, mit dem auch die Leute aus dem Original-Tanz der Teufel-Film in den Wald fahren.
Oh, jetzt, ich habe ja auch noch ein bisschen recherchiert.
Oder bin ich jetzt falsch?
Nein, du bist zu 99% richtig. Ich habe jetzt auch nicht mehr die genauen Autotypen, aber ich habe da noch mal tiefer gegraben und dann gab's auch Autonerds, die dann festgestellt haben, dass dieses Auto aber ein anderes Baujahr hatte und entsprechend leicht abgewandelt ist, aber sei es drum.
Es ist zumindest kein Zufall.
Nein, du hast vollkommen recht. Und weil es dann gerade dazu passt, sieht man ja auch Mia, wenn sie das erste Mal da sitzt, mit einem Shirt, auf dem Michigan steht. Das auch ein Shirt, das Ash im ersten Film getragen hat. Und ja auch nochmal eine Anspielung an die Heimatstadt von Sam Raimi einfach ist. Hm. Weil es halt gerade so gut dazu passt.
Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Ja, der Film hat auch natürlich...
Das ist mir nicht selber aufgefallen.
Ja, du kannst das ruhig auch so tun, als hättest du es selbst rausgefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass der Film wirklich, das passt jetzt dann auch an diesem Punkt, sehr viel kleine Anspielung hat, sehr viele Momente, die einfach zeigen, dass sie sich auch vor dem Original verbeugen und dass da überall kleine Anspielungen sind. Sei es halt dieses Auto, sei es auch später, wenn Eric das Necronomicon durchblättert, dort sind immer wieder Bilder, da sind alte Plakatmotive quasi als Zeichnung wiedergegeben, also alte Tanz der Teufel Filmposter sozusagen, dieses berühmte Motiv mit der Hand und der Frau, die so aus der Erde rausgreift und sowas, ist dann im Necronomicon quasi als Zeichnung wiedergegeben und so eine ganz vielen kleinen Sachen sind da drin und das finde ich immer sehr gut, wenn sowas bei ist, aber nicht, wenn es so offensichtlich ist, sondern wirklich hier so kleine Sachen, die du dann wirklich auch erst beim zweiten oder dritten Mal sehen siehst oder halt durch Nachlesen und dann sagst, oh, cool, da achte ich jetzt beim nächsten Mal, gucken auch noch drauf. Und ja, sowas finde ich immer ganz gut. Das zeigt immer so einen respektvollen Umgang, aber ohne jetzt zu sagen, hey Leute, das ist cool, was wir hier machen. Das, was ich zum Beispiel jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob du die Berichte auch gelesen hast, ich hatte sie auch über unseren Account verbreitet, zum Beispiel habe ich jetzt die Befürchtung, dass es bei dem neuen Halloween-Film so sein wird. So liest sich das nämlich momentan und auch die ersten Reaktionen auf den Film klingen auch so ein bisschen so, als wäre das so überhaupt nicht respektvoll dem Original gegenüber, aber das werden wir dann im Herbst klären.
Ich finde das auch immer cool. Ich mag's halt auch, dass das jetzt hier so ist. Es ist halt, diese ganzen Anspielungen sind halt sehr subtil und die würden jetzt jemanden, der die Originalfilme nicht kennt, der wird das gar nicht merken. Und das ist ganz nett.
Genau, das ist ja nicht so, wo du sagst, hier, das ist jetzt extra für die Geeks und für die Nerds und für die ultimativen Liebhaber gemacht. Ist es schon, aber du fühlst dich als Nicht-Kenner da jetzt irgendwie nicht so, dass du sagst, das habe ich jetzt gar nicht gerafft, was soll das denn so? Und das,
genau.
Und das ist dann gut, wenn er das so macht. Wir haben hier Mia, also wie gesagt, als Hauptfigur, gespielt von Jane Levy, die durchaus zu meinen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie zu meinen Lieblingsdarstellerinnen gehört, dazu hat sie bisher einfach zu wenig gemacht, aber da, wo ich sie gesehen habe, zum Beispiel in der Serie Suburgatory oder in Don't Breathe natürlich, dem anderen Horrorfilm, da hat sie mir sehr gut gefallen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie häufiger noch in Horrorfilmen mitspielt, weil das ist, glaube ich, so ein Ding, was ihr sehr liegt, weil sie auch, glaube ich, hier wirklich auch, also aus meiner Sicht, ein absolutes Highlight ist in diesem Film. Also wirklich eine super Performance abliefert. Und es ist nicht immer einfach, sowas in einem Horrorfilm zu machen, weil ja halt eben, wie wir es schon oft festgestellt haben, oft du stereotypische Figuren hast, die immer häufig nach selben Schemata ablaufen. Und ich finde, sie macht das wirklich großartig hier und macht auch wirklich eine sehr glaubwürdige Performance, auch so gerade diese Drogengeschichte und Entzugsgeschichte, aber auch später, wie sie dann wirklich dann Badass wird, fand ich wirklich gut gemacht, das muss ich sagen. Also sie ist für mich ein absolutes Highlight in diesem Film, weiß nicht, wie du das siehst.
Doch, also die Leistung ist, die schauspielerische Leistung ist, wie sagt man, über allen Zweifel erhaben.
Sprichwörter ist gar nicht verrückt, das solltest du mittlerweile wissen.
Ja, okay.
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, sage ich nur.
Das wäre ja sogar richtig. Genau das, was du gesagt hast. Also generell finde ich, gibt's eigentlich gar keine Ausfälle bezüglich schauspielerischer Leistung, was auch wirklich sehr angenehm ist. Und aber sie ist da schon. Auch mit, ich muss sagen, der Shiloh Fernandez, der den David spielt, gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Und deswegen in dem Sinne perfekt gecastet, fand ich, sehr positiv aufgefallen.
Definitiv. Wir haben dann erstmal quasi so diesen Build-up, wir lernen die Figuren kennen, wir lernen diese Hütte so ein bisschen kennen. Schlagartig sozusagen, das ist ja auch das Hauptanliegen, was die Leute dort haben, ist halt Mias Entzug. Und schon in der Nacht bekommt die Gruppe dann sozusagen die vollen Entzugserscheinungen Mias zu spüren. Und du hast es vorhin schon gesagt, David und Eric entdecken dann in einem mysteriösen Keller mysteriöse Gegenstände und finden dabei dann auch Eric vor allem dieses seltsame Buch, was sich dann als Necronomicon entpuppt, was die Leute natürlich aus dem Original auch kennen. Und Kenner wissen dann natürlich ebenfalls, dass es mit diesem Buch jetzt nicht so viele gute Sachen auf sich hat. Und als er dann auch noch anfängt, und das war dann auch so, wirklich so, denkst du als Zuschauer, nein, bitte mach es nicht. So, selbst obwohl du natürlich weißt und willst es ja auch, dass es eigentlich macht, weil sonst macht der Film halt natürlich keinen Sinn für dich als Horrorfan. Mhm. Aber du denkst so, nein, warum liest du jetzt diese Verse so laut vor? Und du weißt sofort, okay, in ein paar Sekunden erweckst du damit sämtliche Dämonen im Wald.
Ja. Und so aber, ist es dann ja auch.
Ja, aber es ist so, es wirkt wirklich so, so ein bisschen slapstickhaft. Oh, das lese ich jetzt so vor. So, also sagt er natürlich nicht, aber so wirkt es so, so ohne nachzudenken. Und auch das, die Bilder, die da in dem Necronomicon sind, die, was, ist doch egal. Und es wirkt halt so, und du denkst dazu schon nur, nein, bitte nicht.
Ja, es ist halt immer noch diese Naivität. Ne? Natürlich denkt er halt, das ist ein Buch. Er ist, glaubt nicht, dass es übernatürliche Sachen gibt, vermutlich. Ja, ich mag sehr, dass dann zwischen den Versen, die er liest, dann ja schon diese ersten, wir kennen sie aus dem Original auch schon, diese ersten geilen Kamerafahrten, ja, durch den Wald gibt, wo so langsam halt es, beziehungsweise der Dämon, seinen Weg zur Hütte findet. Und die sind halt sehr, sehr cool auch einfach gemacht mit dieser gleichen Geschwindigkeit und Dynamik. Und dieser Schnitt ist auch ganz toll. Das ist auch, ja, großartig.
Natürlich haben die nicht mehr jetzt so diesen Impact, wie sie damals hatten. Wir haben ja damals bei Tanz der Teufel auch festgestellt, gerade diese mit dieser Steadicam, diese Shots und so weiter, die waren damals noch relativ innovativ und im Horrorfilmbereich sowieso innovativ. Das hat natürlich jetzt nicht mehr diesen Charakter von damals, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie das so mit reingenommen haben, weil es einfach auch eine gute Art und Weise ist, das darzustellen, ohne jetzt schon explizit irgendwelche dämonischen Sachen da festzustellen. Machst halt eine Kamerafahrt, klappt immer. Und du sagst, das Böse macht sich also sofort bemerkbar. Und Mia geht ja dann, ist ja dann irgendwann noch draußen und sieht dann im Wald so ein Mädchen und fühlt sich extrem unwohl dabei und schildert das ja auch, glaube ich, der Gruppe. Ja, macht sie auch. Und natürlich wird ihr nicht geglaubt, so wie das nun mal ist, weil die Gruppe natürlich denkt, okay, das sind normale Entzugsentscheidungen. Komm, gib ihr Zeit, lass ihr Zeit, das muss halt so sein. Die rechnet aber nicht damit, dass Mia halt sofort den Ort verlassen will und sich das Auto schnappt und sozusagen einen Fluchtversuch startet. Und sie sieht dann halt im Auto, also nicht im Auto, sondern als sie mit dem Auto durch den Wald brettert, sieht sie das Mädchen plötzlich vor sich und hat dann einen Unfall und landet dann erstmal im Sumpf, den ich auch sehr gut fand. Auch da sieht man wieder, dass es natürlich alles kein Zufall ist, wie diese Kulissen dort aussehen. Das sieht auch wieder so märchenhaft aus. Ich weiß auch nicht. Also natürlich nicht so, das ist, ein Märchen sieht natürlich nicht so gruselig und so aus, aber es sieht halt so, wie soll man das beschreiben? Ich weiß halt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es sieht, ich will es, weil ich es nicht abwerten will, weil ich es genial finde, wie es aussieht. Aber es sieht halt irgendwie alles so aus, als wäre alles so zurechtgelegt und alle Bäume stehen da, wo sie stehen sollen, nach Meinung des Regisseurs. Jedes Blättchen und jede, das merkt man auch daran, so dieses, es gibt doch irgendwie mal ein, zwei Mal diesen Shot, wo sich so Äste so kreisförmig wölben, weißt du, wie ich meine, wo die Kamera da auch so durchzieht. So eine Sachen meine ich, das hat halt alles so, auch so Alice im Wunderland Charakter, so dieses, also die Hörer werden jetzt ungefähr wissen, wie ich das meine. Du ja auch.
Ich glaube auch.
Ja. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja. Und sie wird dann halt von der Gestalt verfolgt und dann kommt diese berühmte Szene, die sie auch aus dem Original ja quasi 1:1 übernommen haben, diese sogenannte Wald-Rape- Szene, die natürlich immer ein bisschen unangenehm ist, die hier nicht weniger unangenehm ist als im Original. Sie sieht dann halt die böse Version, also quasi, nennen wir sie mal Dämonen Mia vor sich und die kotzt so eine Art schwarze Wurzel aus und die dringt von Mia quasi zwischen die Beine ein und bringt das Böse in sie. Und das ist eine sehr unangenehme Szene. Ich fand es damals schockierender, muss ich sagen, weil ich damals natürlich nicht damit gerechnet habe, hier im Remake wäre ich schon enttäuscht gewesen, wäre es nicht drin gewesen. Aber es ist trotzdem immer wieder eine Szene, die so unter die Haut geht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich halt, also wenn man halt das aus dem Original kennt, dann denkt man sich erstmal so, ah ja, okay, irgendwie halt natürlich auch cool. Ich meine, man ist jetzt ja auch hier nicht irgendwo, um sich eine Teeparty anzugucken, so, dann ist es irgendwie unangenehm, aber es ist halt auch, alles, was in dem Film passiert, ist irgendwie unangenehm für die Figuren. Das ist ja für niemanden super cool. In dem Sinne, cool, dass es drin ist und auch, super umgesetzt. Generell die ganze Flucht von ihr. Man weiß halt auch einfach schon, dass es nicht gelingen wird, weil das ist ja auch einfach immer wieder dieser Versuch, von dieser Hütte zu abzuhauen, gelingt ja in keinem der Filme. Deswegen ist es halt, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist halt echt dem Regisseur gut gelungen, dass er es halt irgendwie schafft, dass alles wieder so diese Muster sind alle wieder da drin, aber es fühlt sich trotzdem, obwohl halt mehr oder weniger das Gleiche passiert, auf eine eigene Art frisch an und nicht eingestaubt und nicht einfach nur billig nachgeahmt, sondern nee, das passt irgendwie.
Ich finde, man weiß schon hier an dieser Stelle, dass der Film, und das ist halt eine der gravierenden Unterschiede zum Original aus meiner Sicht, du hast halt bei Tanz der Teufelsmarkt den Leuten natürlich damals auch sehr viel Angst gemacht haben, aber wenn wir den Film heute gucken, ist es für viele Leute auch mit sehr viel Spaß verbunden, weil Tanz der Teufel nimmt sich halt nicht ernst und hat viele humorvolle Elemente, auch gerade durch die Figur von Ash, also durch Bruce Campbell, der da sehr viel Humor reinbringt. Aber das Remake von 2013 funktioniert halt so überhaupt nicht. Das ist komplett todernst. Das ist bitterböse und lässt eigentlich keinerlei Raum für Humor aus meiner Sicht. Also ich finde, natürlich ist es immer noch so, geht es vielleicht Richtung Exploitation, wie auch immer, ich weiß nicht so recht, aber ich finde trotzdem auch dadurch, dass es da halt eine Thematik gibt mit diesem Drogenentzug und den Metaphern, die dafür stehen, die häufig im Film vorkommen und diese Tonalität ist für mich halt ein krasser Unterschied. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so bewusst, ich gehe auch davon aus, dass es dir so bewusst geworden ist, aber oder sehe ich das jetzt völlig falsch? Also ich finde den Film halt überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie humorvoll und beim Original gibt es ja doch schon sehr viele Schmunzelstellen.
Ja, absolut. Mir fällt jetzt hier noch eine Szene ein, die ein wenig später kommt, die ich zumindest, also die fand ich ziemlich genial, aber die hat auch durch diese Überspitztheit, aber das erwähne ich dann nochmal explizit, irgendwie auch einen gewissen Humor für mich gehabt. Das ist aber tatsächlich auch mehr, also es ist irgendwie kein Kritikpunkt, also der Film, ich würde mal so sagen, wenn der Film so im Vakuum stehen würde, ohne das Franchise drumherum, dann wird man sich jetzt über einen Humor irgendwie auch eher wundern, weil das ist passt halt auch eigentlich, wird es nicht so wirklich passen zu dieser Brutalität und ja, auch der dann noch ja hinzugefügten Drogenthematik und aber der Film ist ja halt nicht in einem Vakuum entstanden und entsprechend finde ich das halt, das ist halt dann doch schon irgendwie mehr oder weniger einer meiner wenigen Kritikpunkte, dass das gefühlt der einzige Film im Franchise ist, der halt sich dem Humor mehr oder weniger komplett entledigt hat. Und ja, das weiß nicht, finde ich dann halt irgendwie auf der einen Seite wieder schade, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es halt dem Film überhaupt dass es den Film überhaupt nicht schlechter macht. Ist wahrscheinlich mehr so ein Fan-Ding bei mir.
Jetzt kommt der große Schockmoment für alle Hörer. Und genau aus diesem Grund ist das Remake für mich auch der beste Film des Franchises. Wow, wow, wow. Aber dazu später mehr.
Ja.
Nee, aber du weißt ja, das ist ja auch kein Geheimnis, wissen ja auch die meisten Hörer, dass ich halt auf die Komponente Humor in Horrorfilmen eigentlich grundsätzlich verzichten kann. Deswegen war mir das hier schon ganz lieb, dass der Film das halt auch wirklich knallhart und böse inszeniert. Also ich habe kein Problem damit, aber ich verstehe es natürlich, wenn man das so wie du vielleicht anders erwartet hat oder gerne anders gehabt hätte in dem Sinne.
Also es ist, glaube ich, bei mir halt auch, bei mir ist auch viel Evil Dead, ist auch einfach immer Army of Darkness, weil ich den halt auch mal als erstes gesehen habe, deswegen verbinde ich das immer damit und ich werde wahrscheinlich auch diese Verbindung im Kopf nicht los und naja, ist glaube ich echt eher so ein Fan-Ding, dass ich halt immer so ein bisschen erwarte, wenn da irgendwie Tanz der Teufel oder was ähnliches draufsteht, dann muss da zumindest so hier und da mal ein Gag fallen.
Wäre die Fortsetzung des Remakes so gekommen, wie es ursprünglich geplant wäre, dann wäre das genau dein Ding gewesen. Da sollte es ja quasi ein Army of Darkness 2 geben, wo dann Mia und Ash zusammen sozusagen gegen die Dämonen kämpfen und ich glaube, der hätte dann auch eine diese Qualitäten, die du dir jetzt wünschst, hätte er garantiert auch gehabt dann, aber dazu ist es ja leider nicht gekommen. Dafür gibt's ja dann jetzt Ash vs. Evil Dead, aber halt ohne Mia, aber in Serienform. Leider jetzt auch beendet, jetzt gerade, wo ich angefangen habe, die Serie zu gucken.
Na, ich muss sie jetzt auch unbedingt mal gucken.
Ja, also ich habe die ersten drei, vier Folgen schon angeguckt. Muss sagen, ist jetzt nicht der Oberhit, aber es ist schon doch sehr angenehm und hat auch viele Anspielungen und Bruce Campbell ist halt, da war er mir dann auch mal wieder irgendwie sympathischer dabei, auch weil die Nebenfiguren alle ganz gut sind. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man jetzt so, sag ich mal, so Sachen auf wie Supernatural und sowas mit Monster of the Week und sowas mag, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Gerade für Fans sowieso, also zumindest mal reinschnuppern solltest du auch auf jeden Fall. Wenn ich das schon geschafft habe und ich habe eigentlich keine Zeit für Serien. Ja, zurück zum Film. Wir sind dann wieder zurück in der Hütte, nachdem Mia sozusagen jetzt schon dämonisch veranlagt ist. Und David sucht dann seinen Hund und findet ihn dann in so einem, ja, Nebengebäude, sag ich mal, im Schuppen, im Geräteschuppen, mhm. glaube ich, findet er seinen Hund sterbend liegen und daneben einen blutigen Hammer. Und er hat natürlich schon, ja, die Vermutung, dass seine Schwester dem Tier das angetan hat. Und aber er findet sie dann in einer Situation wieder, wo er sich erstmal nicht weiter groß um den Hund kümmern kann, weil Mia wirklich wie paralysiert unter der Dusche steht und das Wasser in dieser Dusche immer weiter aufdreht, also die Temperatur, und sie dann letztendlich sogar im kochenden Wasser steht, bis sich die Haut beginnt abzulösen vom Körper. Und plötzlich wird dann allen Beteiligten so ein bisschen klar, dass das hier nicht so richtig funktioniert, was man sich hier vorgenommen hat, und dass es auch irgendwie nicht so diese Entzugsentscheidungen sind, die man erwartet hat, sondern dass es hier schon über eine gewisse Grenze hinausgeht. Und David will Mia dann ins Krankenhaus bringen, während Eric dann quasi parallel dazu im Necronomicon blättert weiter und dann Abbildungen sieht, die den Geschehnissen, die jetzt quasi im Verlauf des Films schon passiert sind, die erkennt er dort wieder in diesem Buch. Und zeitgleich, wie gesagt, David und Mia wollen dann Richtung Krankenhaus fahren, dann kommt genau das, was du vorhin auch wieder beschrieben hast, dass dieser Wald und dieser Dämon keinen rauslässt aus dieser Situation. Das fand ich ziemlich cool gemacht, dass dann quasi an der Stelle, wo vorher halt noch eine Brücke über den Fluss war, jetzt einfach nur noch dieser reißende Fluss ist, was, glaube ich, der einzige, einer von, glaube ich, so zwei CGI-Effekten war im ganzen Film, aber das war jetzt nicht weiter schlimm, aber das, da hat man gemerkt, okay, jetzt sind sie in der Scheiße. Wir wussten das natürlich schon vorher und wir wussten auch, dass sie jetzt nicht einfach so ins Krankenhaus fahren können, aber da wird der Bedrohung nochmal bildhaft nachgeholfen.
Ja, ich mag auch, dass sie halt dieses Konzept sich halt vorher überlegt hatten, beziehungsweise dass es halt vorher so gegriffen hat, dass erst möchten halt auch die anderen nicht gehen, wo es aber eigentlich schon ungemütlich ist, und erst ab diesem Punkt unter der Dusche ist es dann halt so weit, dass sie sagen, okay, ja, nee, das ist jetzt zu krass. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, war ja auch die Olivia, war ja auch Krankenschwester, genau. Oder Ärztin. Genau, entsprechend war da ja so für erste Hilfe schon gesorgt. Also auch nach dem ersten Unfall im Wald, als sie da rausgelaufen ist und die anderen wussten ja nicht, was da wirklich passiert ist, waren jetzt noch nicht entschlossen zu sagen, okay, wir brechen den Spaß ab. Und ja, das war dann war das halt ganz gut gemacht, dass es dann halt abgebrochen wird und dann die eigentliche Macht dann quasi sich einsetzt, die dafür sorgt, dass da niemand entkommen kann. Das fand ich auch sehr cool. Und auch halt schon unter der Dusche, die Effekte waren wieder sehr... Ich habe mich ganz oft gefragt, wenn ich halt immer dann, wenn man dann irgendwie weiß, dass es halt nicht CGI ist, gibt's dazu ein Making-of? Wenn ja, habe ich es noch nicht gesehen. Ich würde mir gerne mal anschauen, wie sie das gemacht haben.
Gibt es auch... Hätte ich jetzt vorher gewusst, dass es dich interessiert, hätte ich mir auch das Making-of angeguckt. Also ich hab's ja, hier.
Aber ich hätte es mir auch selber angucken können.
Im Zweifel machen wir das in der nächsten Woche, wenn wir dann wieder eine Roundup-Folge haben, trage ich das nochmal nach, dann werde ich es mir nochmal anschauen.
Okay.
Ja, wie gesagt, also effektemäßig sowieso, da kommen aber allerdings noch ein paar deutlich krassere Effekte, obwohl die natürlich auch schon gut sind, denn in diesem Moment geht dann sozusagen alles Riot in diesem Film, die Dämonen sind los, die Dämonen sind auch in der Hütte, das ist quasi ab dem Zitat von der bösen Mia, wo sie dann so sagt, you're all going to die tonight, ab da ist klar, jetzt geht's richtig los, und Mia schießt dann auf David und kotzt Olivia mit Blut vor, mit Blut und so eine Gallenflüssigkeit, war das so eine Gallenflüssigkeit, war aber so ein Misch aus Rot und Gelb, ich glaube es war so, vielleicht was auch erbrochen ist oder sowas, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall kotzte sie mit allerlei Inhalten aus ihrem Körper an, und da wissen geneigte Zuschauer, okay, das ist schon mal schlecht, der Olivia wird es eventuell bald nicht mehr so gut gehen, weil das natürlich auch ansteckend ist, der Dämon, der überträgt sich ja natürlich auch auf gewisse Art und Weisen, und deshalb wird Mia erstmal eingesperrt in den Keller, das kennen wir ja auch schon aus dem Original, wo dann die dämonischen Gestalten dort eingesperrt werden. Aber die Befürchtung, dass mit Olivia irgendwas sein könnte, dass sie befallen sein könnte, wird dann auch schnell offensichtlich, als sie sich dort auf quasi einfach so einpinkelt und Eric nach ihr sieht. Und man dann so sieht, wie sie da auch, das war auch im Badezimmer, ne, wo sie sich dann so umdreht, ja. Und selbst im Gesicht so krass verstümmelt hat, wo sie sich quasi so Joker-mäßig auch so ein bisschen den Mundansatz verlängert hat, aber so richtig aufgeschnibbelt hat. Und das sah richtig ekelhaft aus. Und das sind schon so diese erste, neben dieser Duschsequenz, schon auch wieder so ein Effekt, wo ich sage, oh, weil das ist tatsächlich, hier gebe ich es auch wirklich mal zu. Hier muss ich sagen, gibt es einige Momente, da kommen noch diese noch krassere Momente, kommen gleich noch, aber da habe ich auch so mal meine Probleme mit gehabt. Ich fand's super mega, ich fand's auch super von den Make-up-Effekten her, aber ich hätte da immer gerne weggeguckt.
Ja, es ist sehr fies. Ich bin ja auch mal, wenn es irgendwie darum geht mit Hautschneiden und sowas, ist immer ganz unangenehm. War sehr beeindruckend. Ich mochte auch einfach die Szene, wie man halt sieht, wie sie die dann im Keller einsperren und man, das ist halt echt so eine schöne Spiegelung dessen, was halt im Originalfilm entstanden ist, auch mit den Ketten darüber und ja, ist echt, ab dem Punkt macht der Film halt eigentlich nonstop Spaß, weil jetzt wird es eigentlich nie wieder ruhig.
Nee, wirklich nicht. Auch so, auch Olivia, das reicht ihr natürlich nicht, dass sie ihr eigenes Gesicht verstümmelt hat. Sie geht dann auch direkt auf Eric los mit so einer Glasscheibe und mit so einer Spritze und mit dieser, heißt das Kanüle? Nee, Quatsch, nicht Kanüle, wie heißt Na, diese Spitze.
Nadel
ist das Wort. Wie komme ich auf Kanüle? Ja. Und mit dieser Nadel, Eric trägt halt so eine Brille und sie sticht dann halt mit dieser Spritze und der Nadel ganz oft so durch diese Brille durch, Richtung Auge und sticht ihn dann auch noch in die Hand und das hat auch richtig doll wehgetan, weil es gibt ja auch so, es gibt halt so ein paar so Horror-Ekel-Sachen, die empfindet jeder anders. Ich habe zum Beispiel mal so ein Problem, wenn irgendwas mit Fingernägeln ist oder mit Augen auch. Deswegen eigentlich komisch, dass ich so ein Argento-Fan bin, der nämlich wiederum kein Fan von Augen ist. aber das sind so, es gibt so jeder hat so seine Körperregion, wo er denkt, nee, das muss jetzt nicht noch im Film gemacht werden. So und bei mir sind das Fingernägel, Zähne und so ein bisschen halt auch Augen, ja. Also ja. Keine gute Szene für mich.
Ach ja.
Ja, und Eric muss dann Notwehr anwenden und schlägt Olivia dann auch den Kopf ein. Das ist so diese erste Szene, wo es dann auch wirklich so in die explizite Gewalt übergeht. Und da merkt man dann auch, dass der Film halt, oder dass Fede Alvarez und auch Sam Raimi hier keine Gefangenen nehmen. Also das ist da wirklich auch, was versprochen wurde, ein R-Rated-Horrorfilm, dass wir den hier auch bekommen haben, ne?
Ja, der ist, da wird an Blut schon mal da nicht gespart, da kommt später noch einiges hinzu. Ist dann die erste Figur, die in dem Sinne von uns gegangen ist, beziehungsweise gestorben. Und jetzt ist auf jeden Fall der Punkt, wo es, glaube ich, auch, also mindestens bei Eric Klick gemacht hat, dass das hier nicht mehr irgendwie irgendwas mit Entzugserscheinung zu tun hat oder sonst irgendwelchen, also wahrscheinlich war ihm das schon vorher bewusst, aber spätestens jetzt muss ihm klar sein, dass hier etwas um sich greift und er dafür aller Wahrscheinlichkeit nach verantwortlich war.
Man muss auch wirklich das Sounddesign mal loben von dem Film, finde ich. Ich finde, er hat auch, also der hat einen ganz tollen atmosphärischen Score, aber auch diese ganzen Soundeffekte, die dabei sind, so, das ist, habe ich lange nicht mehr so gehabt, dass ein Film auch so damit spielt, mit Knarzen, mit Schreien und mit Geräuschen und mit Soundeffekten und so, das macht der wirklich richtig gut. Also der ist halt nicht nur visuell top, der ist halt auch in seinen auditiven Qualitäten einfach hervorragend, also kann man nicht anders sagen. Also da merkt man auf jeden Fall, dass da halt wirklich Leute am Werk waren, die das Genre abfeiern und die halt auch wirklich diese Qualitäten auf die Leinwand bringen können. Ich meine, Fede Alvarez hatte ja, wie gesagt, danach mit Jane Levy auch diesen Don't Breathe gemacht und der ist ja auch sehr auf diese audiovisuellen Komponenten ausgelegt und das kann der einfach, ne? Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Er wird ja dann, also er macht ja zum einen, gibt's halt von, ich weiß nicht, kennst du diesen Verblendung, kennst du ja, ne? Von David Fincher, ja. Das Remake von dem skandinavischen Film und
Achso, das Remake habe ich nicht gesehen.
Achso, okay, solltest du unbedingt gucken, einer meiner Top 10 Lieblingsfilme. Und von dem Remake wurde ja quasi, sollte ja eigentlich wirklich auch die komplette Reihe geremaked werden. Das wurde ja dann abgebrochen, weil der Film ja finanziell nicht so erfolgreich war und Fincher sich auch so, da gab es so ein paar Quälereien mit den Studios und so weiter. Und jetzt gibt es quasi ein Reboot davon, aber mit diesem vierten Buch von, oh, jetzt bin ich gerade auf dem falschen, weißt du noch, wie der Autor heißt? Nee, ne? Von dieser Millennium-Trilogie. Nein, sorry. Naja, der hat ebenfalls, der ist ja verstorben und irgendein anderer Autor hatte dann diese Reihe jetzt mit einem vierten Buch fortgesetzt Und das wird jetzt sozusagen erstmal verfilmt. The Girl in the Spiderwebs, was ich erstmal wirklich enttäuschend fand. Ich hätte halt, wie gesagt, gerne eine Fortsetzung des Remakes gesehen. Ja. Aber Fede Alvarez macht es und das dürfte die Sache wieder interessanter sein. Und er ist ja auch angeblich der Regisseur von dem Remake von Labyrinth, also diesem Film mit Jennifer Connelly und David Bowie von damals. Und das sind halt alles Filme, die so, wo er, glaube ich, audiovisuell sich so richtig austoben kann, ne? Also das ist, das liegt ihm, glaube ich. Also Atmosphäre kann der Mann auf jeden Fall.
Da bin ich mal sehr gespannt, weil er ja auch vor allem halt bewiesen hat, dass er, glaube ich, auch einer ist, der halt dann wirklich jetzt sich nur an Computereffekten bedient, wenn es nötig ist. Und das ist schön.
Ja, einfach lobenswert. Wo wir stehen geblieben, genau. Mia bringt dann Natalie im Keller in ihre Gewalt, weil Natalie sich, ich weiß gar nicht mehr, wie ist sie nochmal runtergekommen? Weil eigentlich war Mia ja eingesperrt unten, aber Natalie ist ja runter in den Keller gegangen. Warum nochmal?
Ja, ich glaube, dass sie hatte, das hat wieder mit dieser, sie tut so, als wäre sie die normale liebe Mia, ist dann und hat sie da reingelockt und ist dann auch schnell wieder geflohen, ist aber dabei halt, glaube ich, dann an der Treppe ausgerutscht, dann runtergefallen.
Genau.
Und genau, das Ende vom Lied war, dass sie dann halt diese verheerende Bisswunde an ihrer Hand hatte. Und genau, ich weiß auch gar nicht, ob sie danach erst das richtig mit der Kette verriegelt haben, nachdem
das danach passiert ist. Pass auf, war so. Also sie ist dann unten drin und dann kommt ja erstmal diese mega eklige Szene, diese, in der Mia sich mit diesem Teppichmesser die Zunge spaltet. Was dann in dieser Version, die wir uns angeschaut haben, noch deutlicher und ausführlicher war als damals in der ungekürzten Kinofassung. Also das ist eine mega eklige Szene. Und dann beißt sie ja Natalie und David befreit sie dann und nagelt dann das zu. Also vorher war es zugekettet und jetzt nagelt er das mit Nägeln zu, den Eingang zum
Keller. Ah, okay. Ja, genau. Und ich glaube, meine Szene, wo ich gesagt habe, die fand ich dann vielleicht, war das die? Nee, die kommt ein bisschen später. Aber wobei, das ist jetzt, glaube ich, dann direkt der Anschluss. Ich kann ja ganz kurz das dann übernehmen. Das war, erstmal fand ich sie, hat man ja dann Natalie gesehen, dass sie halt diese Bisswunde an ihrer Hand hatte, zwischen Daumen und Zeigefinger. Und auch sehr, sehr eklig in Szene gesetzt, wie sie halt diese schwarze Flüssigkeit aus den Wunden presst, um da irgendwie als eine, um da irgendwie eine Infizierung vorzubeugen, was natürlich chancenlos gescheitert ist. Und so fängt an, ihr Arm sich langsam, aber sicher zu mutieren und zu, quasi zu verdämonisieren. Und dann gibt's diese tolle Szene, wenn dann Mia halt irgendwie noch diese paar Zentimeter irgendwie die Falltür hochgeklappt bekommt und dann ihren Kopf so putzig daraus streckt und mit der Natalie, die halt komplett fertig ist, dann halt immer, die so ein bisschen teased und immer so beleidigt. Und das war halt, finde ich, für mich war so der einzige Moment, wo immer so dieser leichte Evil Dead Humor so ein bisschen durchgekommen ist. Also ist, ich fand, das hatte so eine Situationskomik.
Ist ja generell immer so, du hast da immer diese Leute, das ist ein perfektes Beispiel, gut, dass du es ansprichst, das hast du halt auch im Original Tanze Teufel, du hast es aber halt auch in diesen ganzen Exorzismusfilm, auch im Exorzist, dass es ja immer so ist, dass das dann so wirkt, als wäre die vom Dämon befallene Person benutzt sehr viele Fäkalwörter und das ist dann immer so der Moment im Kino, wo es Leute gibt, die finden es mega witzig, wenn er irgendwie ein Dämon Fotze oder sowas ruft und manche, die dann so ganz betroffen sitzen, darüber lache ich jetzt nicht. Also es gibt nur diese zwei Gruppen von Menschen, denn es gibt die dann, ist das witzig, und die sagen, nein, das ist nicht witzig, so.
Ja, also bei mir war es jetzt auch nicht explizit die Schimpfwörter, wobei, gut, klar, mehr so die Art, wie sie das gesagt hat. Und ich hätte es fast noch witzig gefunden. Ich meine, also Natalie hat ja dann den Entschluss gefasst, sich sehr dramatisch dann mit dieser, noch nicht Kettensäge, aber mit dieser,
Ist so ein Ding, womit man Fleisch sägt, glaube ich.
Genau, mit so einer Fleischsäge.
Ich glaube, das wird auch benutzt. Das hatte nämlich Olivia nämlich benutzt irgendwann am Anfang, als sie da in der Küche steht und da Fleisch benutzt. Ich glaube, das war diese Küchensäge.
Okay, cool.
Mega
eklig. Sägt sie sich damit den Arm ab und Mia sagt halt auch so, nein, mach's nicht. Lass es. Und da habe ich, als ich es gesehen habe, jetzt nochmal bei der Zweitsichtung, dachte ich so, wäre voll lustig, wenn sie jetzt irgendwie dann, weil sie merkt ja, dass sie es doch macht, dann sagt, ach, dann mach's doch, ist mir doch egal. So irgendwie, fand ich. Auch so ein sehr cooler Badass, Natalie-Moment.
Eine schmerzhafte Szene, weil es vor allem auch so grafisch so verdammt explizit dargestellt ist und die Kamera ja auch wirklich keinen Zentimeter von ihrem Arm abrückt, während sich da diese Küchensäge in den Arm bohrt. Und also es war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also das ist ganz nach meinem Geschmack, sag ich mal.
Mhm.
Ja. Auch ich glaube, danach kam auch schon diese Szene mit der Nagelkanone, oder? Oder nennt man das Gerät so?
Mit dieser Nagelkanone trifft es Nailgun.
Also diese
ist schwierig.
Ja, nee, sag mal.
Es fällt halt bei so einem Film wirklich immer schwer, jetzt die ganzen einzelnen kleinen Action-Set-Pieces chronologisch in die richtige Reihenfolge zu kriegen, ne? Aber
ist ja letztendlich dieses Duell, was denn ist zwischen Natalie und Eric, die sich da gegenseitig bekämpfen. Natalie kriegt halt von ganz viele Nägel in den Kopf gerammt und sie drischt dann wiederum mit der Brechstange auf Eric bis zum Ende ein und bevor sie ihn dann sozusagen final erledigen kann, kommt halt David dazwischen und schießt ihn schießt den anderen Unterarm weg.
Genau, da haben wir dann auch nochmal die Boomstick-Referenz, die Shotgun ist natürlich da. Und sie hat sich ja selbst die Nägel in den Kopf geschossen, um dann irgendwie noch diesen Moment, irgendwie mir geht's ganz schlecht, noch mehr zu inszenieren, weil der fehlende Arm wohl nicht gereicht hätte. Und dann gibt's dieses, doch, da ist auch dann noch, die Musik geht ganz hoch, und du denkst jetzt, entweder stirbt Eric oder boom, Arm ist ab. Und auf einmal hat sie gar keinen Arm mehr. Das war ja auch ein sehr, sehr, sehr geiler Höhepunkt, sehr auch gut inszeniert.
Definitiv. Also sämtliche Setpieces, die da jetzt da aufgerollt werden, da seit der dämonischen Machtübernahme dort, sind alle super. Und jetzt kommt halt der Moment, da haben sich damals nämlich die Kinofans sehr verwundert am Kopf gekratzt, weil es halt im Trailer auch schon diese Szene angedeutet wurde, in der David mit der Kettensäge rumhantiert. Und in der tatsächlichen Kinofassung, also in der endgültigen Filmfassung, kam das gar nicht vor, wie sehr viele Momente aus dem Trailer. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal die Kinotrailer anguckt zu Evil Dead, wird man feststellen, okay, das war jetzt nicht in der Kino, also nicht im Film drin, das war nicht drin. Aber in der Version, die wir uns jetzt angesehen haben, im Extended Cut, sieht man halt tatsächlich nun endlich auch, was damals im Trailer angedeutet wurde und wie David dann mit der Kettensäge die Leichen von Natalie und von Olivia zersägt und quasi feinsäuberlich verpackt. War auch ein ziemlich cooler Moment, muss ich sagen.
Ja, klar. Also, definitiv. Ich, irgendwas wollte ich noch sagen. Na, mir fällt's nicht ein. Was passiert als nächstes dann? Ist da quasi jetzt, dann sind ja Eric und David quasi am Ausbaldowern beziehungsweise diskutieren, was jetzt nötig ist, um aus dieser Situation irgendwie noch lebend rauszukommen. Und Eric erklärt ihm halt, ich glaube jetzt quasi, da erklärt er ihm auch wirklich, was er halt getan hat. Und entsprechend sagt er ihm halt auch seinen Lösungsvorschlag, und zwar, dass sie Mia töten müssen, um, quasi den Dämon zu töten, und nur so wird dieser ganze Albtraum überhaupt ein Ende finden. Ja.
Genau.
Was halt David natürlich als ihr Bruder jetzt nicht so super optimal findet.
Ja, David versucht dann, die Kellerluke in Brand zu stecken und wird dann, wo Mia halt noch unten drin ist und dann macht halt wieder die böse Mia, macht dann wieder sozusagen diesen kindlichen und diesen normalen, wie sagt man, also ihre Tonart wechselt wieder. Singt ja, glaube ich, auch. Nee, singt sie? Nee.
Doch, sie, genau. Oder doch, ich glaube, sie singt so ein kleines Kinderlied. Ja.
Und das hält ihr dann so ein bisschen davon ab, fortzufahren, was sozusagen?
Dann sieht er ja auch nochmal Fotos und hat mich jetzt gefragt, haben sie die Bilder an der Wand aufgehangen, damit sie sich da während des Entzugs wohlfühlt? Nee.
Die Hütte ist tatsächlich, die gehört denen.
Ja, ne, okay, dann. Okay, ist das storytechnisch jetzt zweimal an mir schon vorbeigegangen?
Es wird beiläufig, ich glaube, es wird nicht gesagt, es geht aus der Bildsprache hervor, aber es wird zwischendurch mal angedeutet. Vielleicht ist es auch, glaube ich, sogar durch die Fotos angedeutet, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall so gemeint, dass es ein Ferienhaus von der Familie ist, von Mia und David.
Ja. Weil natürlich dann sich wieder ein bisschen die Frage stellt, warum die da nicht mehr öfter mal in den Keller geguckt haben. Wahrscheinlich war das dann aber alles in der Zeit passiert, in der sie halt nicht da waren, nehme ich an.
Ja, natürlich. er geht dann in den gefluteten Keller, also mittlerweile steht der Keller komplett unter Wasser, und Mia versucht ihn dann zu töten, aber der Eric kommt dann, der dann immer noch schwer lediert ist, kommt dann sozusagen zu Hilfe, und David versucht dann Mia sozusagen zu begraben in diesem, warum hat er eigentlich nochmal dieses rote Kleid hier angezogen? Warum war das nochmal?
Das rote Kleid?
Ja.
Das
hatte das einen Grund? Warum hatte er denn nochmal dieses rote Kleid? Jetzt bin ich gerade selber kurz überfragt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, dass also er setzt ihr ja auch noch diesen die Plastiktüte über den Kopf und hat ihr halt vorher schon alles vorbereitet, seinen improvisierten Defibrillator. Ich erinnere mich an das Kleid, ich erinnere mich aber auch nicht explizit daran, wie er es sie angezogen hat.
Nee, aber es gab, also ich überlege gerade, was der Grund dafür war. Weil sie hatte vorher dieses Kleid doch nicht an, oder? Hatte sie das vorher mal an? Nein.
Nö, überhaupt nicht. Sie hatte eigentlich immer ihre ganz normalen Klamotten an. Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch eine Hörerfrage.
Ja. Schlecht recherchiert, schlecht recherchiert.
Macht ja nichts. Ja. Können ja auch nicht alles vorher immer recherchieren. Das ist ja auch jetzt nicht der aufregendste Punkt des Films.
Genau, genau. Und plötzlich, gerade als sie schon, du hast es gesagt, mit der Tüte über dem Kopf und so, als er fast vergraben wird, scheint sie plötzlich wieder normal und ruft dann um Hilfe, was sie halt vorher ja auch schon mal getan hat, um David auszutricksen. Doch dieses Mal fällt er dann nicht mehr drauf rein und sie scheint wirklich tot zu sein und irgendwie passt es David dann doch nicht so recht und er versucht sie zu reanimieren. Und was auch klappt und plötzlich ist die echte Mia wieder zurück. Was mich als Zuschauer sehr gefreut hat, was aber auch gleichzeitig dazu führt, dass man sich, wenn man das, den Film das erste Mal sieht und man denkt ja schon so ein bisschen, klar, es ist ein Remake, es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt die Figur von David, also du hast schon gesagt, Chilo Fernandez spielt durchaus eine gute Rolle da, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt irgendwie den Charme oder diese Präsenz von Bruce Campbell und irgendwie konnte man schon ahnen, natürlich, wer jetzt schon mehr als 10, 20 Horrorfilme gesehen hat, konnte schon ahnen, dass David jetzt eben nicht der Final Boy oder sowas sein wird. Und als dann eben Mia, dann die echte Mia doch wieder zurück ist, dann wird einem schon klar, okay, jetzt nimmt es doch nochmal eine andere Wendung anders, als es im Original Tanz der Teufel schon war.
Ja, das finde ich so ein ganz, ganz ganz toll gelöst, weil ich denke schon, dass viele beim ersten Mal halt gedacht haben, er ist Ash und dass er vielleicht einfach nur schlecht gecastet wäre jetzt auch gemein, aber wie du es halt gesagt hast, dieser letzte Funken, Charme und die Sympathie und auch so die, die Fähigkeit, das so zu tragen, fehlt halt und entsprechend passt es komplett, dass jetzt nochmal halt ein Twist geschieht und er quasi für den Großteil des Films mehr oder weniger die Hauptfigur war, die Unausgesprochene, aber sich das jetzt nochmal ändert und das finde ich einfach sehr, sehr cool, weil das ist ja eine geile Idee gewesen und ja, ist auch perfekt umgesetzt, weil dadurch hat jetzt das Finale nochmal einen ganz anderen Bass, einen ganz anderen Effekt irgendwie.
Ich war confused in dem Moment, also ich zitiere jetzt kurz was aus dem Internet, als die Protagonistin Mia plötzlich in einem roten Kleid nach ihrem Tod angezogen wird. Aber am Ende des Films, bla bla bla, war mir klar, dass Rot die Farbe für Erwachsenheit, also Majority, ich weiß jetzt nicht, nennt man es über Erwachsenheit? Nee, gibt es das Wort Erwachsenheit überhaupt?
Ja, fürs Erwachsensein.
Erwachsensein, genau. Und das ist auch für die Form von dem, also für die Menstruation steht und als Symbol von Reinheit und Unschuld. Das ist schon mal gut, aber das erklärt mir noch nicht, warum er ihr das anzieht. Er wird ja nicht sagen, also er wird sich ja nicht, aus diesem Grund wird er eher nicht das Kleid angezogen haben. Es muss dafür ja auch irgendwie eine Storyhandlung geben.
Aber naja, irgendwie. Wir werden weiter recherchieren. Das zur Not vielleicht auch in der Baut-Up-Folge nochmal nachliefern.
Ja. Also Mia ist wieder zurück. Und David will dann die Schlüssel zum Wagen holen und wird dann plötzlich von dem mittlerweile zum Dämon verwandelten Eric angegriffen und verletzt. Und er bittet dann Mia doch, dass sie fliehen soll und er sperrt sich dann ein sozusagen in der Hütte und sperrt Mia aus und die Hütte steht mittlerweile in Flammen und die Flammen waren dann der zweite mir bekannte CGI-Effekt. Da hat man dann auch relativ deutlich gesehen, dass halt dort nichts in Flammen stand, sondern alles aus CGI bestand. Und man sieht dann auch, und das ist dann auch wieder eine Sache, die dann der Extended Cut so ein bisschen eigen hat, ist, glaube ich, sogar fast der komplette Flammenteil, ist das, was sich in eigen hat. Eigentlich sperrt er sich ja quasi nur ein mit Eric zusammen. Aber man sieht dann auch kurz, dass David selbst auch befallen ist. Das sieht man dann an seinen Augen, die dann auch so dämonische Züge ansehen. Aber das ist halt den Leuten, die nur die Kinofassung kennen, vorenthalten. Also das ist eine der minimalen Handlungserweiterungen. Und plötzlich beginnt es ja förmlich Blut zu regnen, was dann auch eigentlich schon wieder diese Theorie unterstützt, die ich da eben kurz vorgelesen habe, weil das dann doch passt. Vielleicht ist Mia eben, als sie aus ihrem Grab sozusagen entstiegen ist, tatsächlich erwachsen geworden in dem Moment. Ich finde diese Theorie, jetzt greife ich die doch mal wieder auf, die ich gerade vorgelesen habe, die passt eigentlich durchaus. Und dann macht das durchaus auch, jetzt noch nicht storytechnisch, aber rein symbolisch Sinn, dadurch, dass es ja Blut regnet, also rot und rotes Kleid und dass sie erwachsen geworden ist. Vorher war sie halt noch nicht so weit und hat dann auch kindisch gehandelt in ihrem Verhalten und so weiter. Und jetzt ändert sich das in diesem Moment.
Ja, aber es ist irgendwie auch, also ich finde einerseits, ist eine nette Metapher, finde ich, passt nicht so richtig in so einen Film jetzt, beziehungsweise in explizit, also ja, aber Carrie ist ja nicht Evil Dead.
Nein, aber, so, aber Carrie arbeitet ja mit denselben Metaphern.
Ja, genau. Ich meinte jetzt auch mit so einem, jetzt nicht mit so einem Horrorfilm oder so. Ich meinte jetzt wirklich mit einem Evil Dead-Film, da ist das so ein bisschen, ja. Aber sei es drum. Und dann müsste man jetzt irgendwie noch erklären. Also dann ist natürlich so, dieses, er zieht es ja an, damit die Metapher jetzt funktioniert. Ist ja dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin auch, ja, ist nicht abwegig und wahrscheinlich gerade das Beste, was wir haben als Begründung für dieses rote Kleid.
Ich hatte das schon mal in irgendeiner Episode, wo ich irgendwie sowas vorgelesen habe, mir das auf einmal super gefallen hat.
Oh Gott, ich erinnere mich fast, ja, aber nee.
Und das war nämlich auch eine Sache, wo du überhaupt nicht mit einverstanden warst. Ich weiß auch nicht mehr, was es war.
Ja.
Ja, aber so versteht sich das denn doch als feministischer Film. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es ist ja auch immer kein Zufall, wenn die Hauptrolle weiblich besetzt ist. Ja, doch. Stimmt. Ich bin jetzt leider dabei, weil ich kann sowas immer nicht auf mir sitzen lassen, wenn wir irgendwie sowas offen stehen lassen. Ich muss rausfinden, was. Aber es ist tatsächlich so, und das finde ich tatsächlich erstaunlich, es gibt keine Brüste in diesem Film zu sehen. Nicht mal in der Duschszene. Erstaunlich. Also hier geht es gerade darum, dass der Film feministisch ist.
Das stimmt. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er dann
ein feministischer Film nicht auch. Genau, diese Dämonen-Mia, bei ihr sieht man dann Brüste, aber ohne Nippel dann, ne?
Was, glaube ich. Ich glaube auch, feministische Filme können Brüste enthalten, aber ich weiß genau, was du meinst,
ja. Ja. Wo wir stehen geblieben, also es beginnt Blut zu regnen und Mia muss nun quasi gegen ihre alternative Dämonen-Version ankämpfen, um letztendlich den die entscheidenden Schritte, jetzt nicht nur in die Freiheit, es ist ja wirklich, sie kämpft da letztendlich, das ist ja eigentlich nur Metapher, gegen ihren eigenen Dämonen an, also gegen die schlechte, böse Variante von sich selbst und dann ist es endlich Zeit für die Kettensäge und da macht Mia auch keine Gefangenen mit, sägt dem Dämon die Füße ab, als sie sich da unter diesem Auto versteckt, aber leider fällt das Auto halt selbst auf ihrem Unterarm, weshalb sie sich sehr unappetitlich, man denkt dann erst so, okay, jetzt sägt sie sich den Unterarm ab, weil die Kettensäge liegt daneben, nee, sie kommt nicht an die Säge ran und muss ihren Arm quasi rausziehen unter dem Auto hinweg und reißt dabei sozusagen die komplette Hand ab und das, aua.
Das ist mein Favorite, also mein liebster Effekt jetzt, was Körperverstümmelung angeht. Klingt ein bisschen sehr morbide, aber ja, der war extrem krass und sehr, sehr cool. Und ja, generell dieser Blutregen, ich meine, auch nochmal Fun Fact, ich habe gelesen, im Vergleich, der erste Evil Dead hatte 200 bis 300 Gallonen Kunstblut, diese hat sich jetzt wohl, die haben hier 70.000 verbraucht, was ich jetzt nochmal eben vor wir angefangen haben, durch den Einheitenrechner gejagt habe, was dann quasi 250.000 Liter Kunstblut entspricht. Das sind 250.000 Milchtüten Kunstblut. Das ist halt echt voll viel.
Amtlich, auf jeden Fall. Aber sieht man auch wirklich. Also wie gesagt, wenn es schon Blut regnet, ich meine...
Ja, das ist echt, da dreht der Film komplett durch. Das ist einfach nur noch ein Fest, sich das anzugucken.
Ja, und dann kommt der finale Moment, als Mia dann einhändig sozusagen wieder die Kettensäge sich schnappt und dann den Dämon komplett mit ihrer Kettensäge zersplattert und zerteilt in einmal durch die Mitte durch. Heroischer Moment, muss ich sagen. Und auch gerade da gefällt mir diese feministische Theorie immer besser. Die arbeite ich wirklich nochmal aus bis zur nächsten Folge. Aber großartiger Moment. Und ich finde es auch einfach wirklich gut, dass der Film da auch wirklich nicht irgendwie zurückzieht oder sowas, sondern auch wirklich das, was du als Zuschauer sehen willst. Du willst nicht, dass die Kettensäge dann einfach weggelegt wird und das war's dann, sondern du willst, dass sie auch benutzt wird, und das macht dann halt Evil Dead im Remake auch komplett und fantastisch.
Ja, das ist echt
halt
cool.
Auch vor allem auch, da kommt natürlich, das haben wir jetzt ein bisschen wieder außer Acht gelassen, so ein bisschen in den letzten Minuten, aber halt auch diese praktischen Effekte kommen dann natürlich auch komplett zur Geltung. Natürlich sieht man, dass diese, dass der die dämonische Version von Mia, die da am Boden liegt und da gerade zerteilt wird, eine Puppe ist, aber das ist egal, das sieht gut aus, das ist einfach klasse gemacht. Und das könnte kein CGI-Effekt der Welt, könnte das besser aussehen lassen, als das, was es jetzt geworden ist, ne?
Ja, zumindest keiner, der uns bisher bekannt ist.
Ja. Darauf warte ich noch, dass sowas irgendwann mal... Nee, darauf warte ich nicht. Ich bleib bei meinen handgemachten Effekten. Ja, und dann ist der Film auch tatsächlich zu Ende. Es gibt dann zwei Sachen. Ja, weiß ich gar nicht. Verraten wir die jetzt? Verraten wir die nicht?
Ja, doch, klar. Es gibt dann, sprechen wir ihn vollkommen.
Es gibt dann eine Mid-Credit-Scene sozusagen, in der... ja, gut, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es war. Ist sie in der Kinofassung genauso gewesen? Nee, ist sie nämlich nicht gewesen. Also ich weiß jetzt nur noch die Version aus der erweiterten Fassung, und dort ist es so, dass, wie war denn das, Mia ist dann auf der, liegt auf der Straße und dann kommt ein Auto vorbei und
genau, man sieht sie halt da so ein bisschen über die Straße wanken, dann kippt sie um und dann wird sie eingesammelt von einem LKW-Fahrer, nicht, aber von so einem typischen von einem Opa in einem Pickup-Truck, der auch eigentlich ganz nett ist und sie mitnimmt, und dann sieht man ja noch einmal kurz halt, wie sie ihre Augen aufschlägt. Achso,
genau. Entschuldigung. Nee, genau das wollte ich. Ich dachte, du wolltest schon noch einen weiterspringen.
Nee. Dann sieht man, wie sie ihre Augen aufschlägt und das, nicht, dass sich ihre Augenfarbe wieder ins Dämonische ändert, aber von der Inszenierung definitiv ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht doch noch nicht alles Dämonische aus Mia entwichen ist.
Genau. Und ganz aufmerksame Zuschauer, die auch wirklich sehr geduldig sind und wirklich sämtliche Credits immer bis zum Ende durchgucken, ganz im Marvel-Style, die bekommen dann noch ein ganz kleinen Leckerbissen ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast, deswegen ist vielleicht...
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne die auch, ja.
Ja, und dann erzähl du, was passiert dann also, danach noch?
Ja, es ist... Also das als Szene zu bezeichnen, ist dann fast schon wiederum übertrieben, aber wir haben quasi, so wie es auch viele Fans dann interpretiert haben, nochmal den visuellen... wie sagt man, die, also Bruce Campbell erscheint im Profil, dreht sich in die Kamera, guckt quasi in die Augen der Zuschauer und sagt Groovy, was quasi ja nochmal so verstanden werden kann als Absegnung, beziehungsweise Bruce Campbell ist cool damit, dass dieser Film so ist, wie er ist, und wird sich jetzt noch einmal vom Publikum verabschieden.
War er tatsächlich auch erst, nachdem er erfahren hat im Drehbuch, dass es eben kein Remake mit der Figur Ash gibt und auch nicht, dass ein anderer Schauspieler ihn spielt oder dass er selbst das wieder spielen muss, sondern dass halt die Story dann komplett anders ist, und er auch dann war er erst, hat sein Go gegeben quasi zu dem Film.
Genau.
Und hier kann man es natürlich, so wie es vorhin schon gesagt hat, natürlich auch so ein bisschen als Anspielung, einmal genau diese Absegnung, dass es Ash approved ist, aber natürlich auch so ein bisschen dieses heißmachende Fan, okay, vielleicht kommt dann halt das, was man sich hätte vorstellen können mit Mia und Ash, die zusammen auf Dämonenjagd gehen, aber im humorvollen Stil. Ja, werden wir nie erfahren. Schade eigentlich. Hätte ich doch irgendwie doch gerne gesehen, auch wenn ich halt eben nicht so der Army of Darkness Fan bin, aber doch, das hätte ich gerne gesehen, weil ich halt auch die Figur von Mia sehr zu schätzen weiß und die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Wäre jetzt übertrieben, aber du weißt schon, wie ich das meine.
Ja, genau. Was ich noch so ganz, wo wir jetzt auch schon hier und da bei der einen oder anderen Theorie gelandet sind, was ich ganz interessant fand, wo ich mir auch selber keine Gedanken drüber gemacht habe. Man sieht ja auch, das haben wir jetzt gar nicht erzählt, wie Eric hier in diesem Film versucht, das Necronomicon zu verbrennen, und es möchte halt einfach nicht brennen.
Ja.
Wenn man sich jetzt an das Original erinnert, das habe ich mir dazu noch angelesen, dann sehen wir ja, wie Ash das Necronomicon, wie er meint, verbrennt. Und da ging es dann, beziehungsweise diese Theorie, die ich gelesen habe, die Frage, die man sich immer gestellt hat, ist Evil Dead 2 ein Sequel oder ein Remake? Und unter der Prämisse, dass das Necronomicon nicht verbrennen kann, ist der erste Film ja nicht abgeschlossen, weil es das wäre ja theoretisch eine Erklärung dafür, warum der zweite Teil dann ein Sequel und kein Remake ist.
Ja, das habe ich tatsächlich auch noch auch ein bisschen vorgelesen, war mir aber zu kompliziert, deswegen war es gut, dass du das jetzt hinzuhören nochmal erklärt hast.
Ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht, naja, also das ist, glaube ich, auch nicht abschließend erklärt. Hat das die Drehbuchautorin geschrieben oder gesagt? Da ging es dann um die Frage, ob das jetzt hier auch im gleichen quasi Universum, Kanon, whatever, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig, aber ob sie halt spielt. Und theoretisch war das nicht ausgeschlossen, weil warum, wird ja eigentlich voll passen. Das Necronomicon ist da und ist natürlich in der Lage, mehr oder weniger die gleichen Effekte auf eine ähnliche Gruppe Menschen zu haben wie vor 30 Jahren. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, warum hier niemand ein Smartphone hatte, aber das ist irgendwie nicht so wichtig.
Ja, das ist natürlich dann eben gerade durch so eine Sachen wird dann halt auch immer so ein bisschen offen gelassen, wann, wo und wie es spielt und so weiter, ne?
Ja, das stimmt.
Aber andererseits hätten wir Bock gehabt, wieder diese Szenen zu sehen. Ah, oh, ich mal guck, ruf jemanden an. Oh, es ist im Wald, das Handy geht nicht. Das haben wir schon 10.000 Mal gesehen, dann ja, ist sie halt gleich weg.
Ja, ist auch echt und egal. Ja. Vollkommen richtig.
Runden wir das Ganze ab. Ich finde, dass der Film wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Ich finde, der hat eigentlich alles angesprochen, was ich an Horrorfilmen mag. Also es war Terrorkino vom Feinsten. Es hat alle Sinne und Organe des Körpers angesprochen. Ich fand, der Film hat gruselige Momente. Der Film hat hyperbrutale Filme. Der Film ist aber auch gleichzeitig sehr, wie sagt man, herzlich im Sinne von, dass du mit Mia mitfieberst, dass sie die Figur am Herzen liegt, was ich eben schon mal gesagt habe, und dass du willst, dass sie da rauskommt, aber dass dir trotz dessen, und das ist auch wirklich sehr selten, und das muss ich wirklich mal wirklich lobend erwähnen, die anderen vier Figuren sind nicht jetzt großartig charakterisiert und die sind auch nicht großartig geschrieben, aber sie sind alle sympathisch und alle so geschrieben, dass ich hier ganz selten den Fall habe, wo ich nicht sage, ach komm, der kann ruhig abkratzen. Das ist egal, ob das Olivia, vielleicht die etwas biedere Natalie oder Olivia und David sowieso nicht waren. Ich wollte nicht, dass auch nur eine Figur von denen stirbt. Ich fand die alle gut und natürlich mir am besten, aber das ist wirklich selten, dass ich das beim Horrorfilm mal sage, dass hier die Figuren wirklich alle, dass man die bemitleidet. Im Ableben sozusagen. Weißt, wie ich meine, ne?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, und Janie Vai ist halt für mich eine sehr, sehr gute Scream Queen, die das wirklich großartig macht. Nicht nur hier, sondern auch halt in Don't Breathe. Das sollte sie doch viel, viel öfter machen und nicht in so komischen Filmen wie Monster Trucks mitspielen. Und ja, die Gewaltszenen toll gemacht. Das ist wirklich R-Rated Horror, so wie er sein muss. Das tut richtig weh. Das verursacht Schmerzen. Und wenn ich schon mal so Szenen habe, und da hat der Film einige von, wo ich am liebsten doch so ein bisschen weggucken würde, weil es wirklich schon im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, dann ist das großartig. Und halt auch natürlich der jetzt schon vielfach angesprochenen praktischen Effektarbeit wie sagt man, zu
geschuldet.
Geschuldet, genau. Also ein Hoch auf die Effekte, absolut. Also da hat sich das echt gelohnt. Soundkulisse habe ich auch gelobt. Muss sagen, also aus meiner Sicht, da komme ich zur selben Konklusion, wie ich sie eingangs schon erwähnt habe. Für mich definitiv, ja, definitiv, wir müssten dann irgendwann uns nochmal zusammen das The Hills of Ice Remake angucken, weil das bei mir auch ziemlich oben mitspielt, aber ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, dass das Evil Dead Remake für mich das beste Horror-Remake der letzten 20, 25 Jahre ist, also weil er halt so die Zutaten des Originals nutzt, aber halt so eine komplett eigenen Handlungsstränge dazufügt, eine komplett andere Tonalität und super atmosphärisch, super düster und tolle Hauptdarstellerin, alles, man merkt halt in jeder Szene, dass da Herz und Seele drin steckt im ganzen Film, in der Umsetzung, und er hat ein super Pacing, du hast es auch zwischenzeitlich schon mal erwähnt, er ist ja auch in, als er quasi den Film einleitet, so diese erste halbe Stunde, da ist ja nichts langweilig dran und sowas, er hat alles ein sehr gutes Tempo, erzählt genau das, was nötig ist, um uns da hineinzubringen in die Geschichte, aber er hat wirklich ein durchgängig hohes Tempo, aber halt auch trotzdem mit sensiblen Momenten drin, das hat mir richtig gut gefallen. Tolle Kameraarbeit, tolle Kulissen, unfassbar viel Blut. Du hast es schon gesagt, was waren es? 70.000 Gallonen. Mhm. Und ich habe mir den Film jetzt wirklich das vierte Mal angesehen und bin nach wie vor genauso fasziniert wie beim ersten Mal damals im Kino. Ich finde, der ist im Extended Cut noch ein bisschen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, noch ein bisschen umfangreicher. Jeder Horrorfilm sollte wirklich bei Evil Dead auf seine Kosten kommen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die den Film nicht gut finden, die den überhaupt nicht gut finden, aber so mit den Leuten, mit denen ich auch ein bisschen häufiger über Horrorfilme quatsche, die sind eigentlich alle dieser Meinung, dass der Film einfach wirklich toll ist und dass es ein tolles Remake ist. Und jetzt noch der Downer-Moment, den ich ja vorhin schon mal gespoilert habe, aber für mich ist das Remake besser als das Original. Und jetzt du. Achso, 4,5 von 5 Sternen. Entschuldigung.
Okay. Ja. Du hast ganz, ganz viele ganz ja, Sachen gesagt und schön beschrieben, wie ihr es mir auch geht. Ich finde den Film auch rundum gelungen. Also so als, ja, ich sag's ruhig nochmal, so einfach als Film, der nur für sich steht, echt top-notch. Also das ist, wenn man auf diese Art von Film steht, dann hat man hier einfach nur Spaß, weil der Film lässt sich nicht zu viel Zeit und wenn es dann einmal losgeht, dann hört es auch halt nicht mehr auf bis zu den Credits und das ist, ja, großartig. Ist natürlich dann halt, ich nehme auch an, dass viele Menschen, die halt den Film jetzt eher den halt nicht so mögen und eher abgewatscht haben, dass es natürlich auch einfach ein Fan-Ding ist. Das hast du halt natürlich einfach bei Franchises, die Kult sind oder wie auch immer man das nennen möchte, die viele Fans haben, wo es dann halt mehr um Ash geht als irgendwie um einen Horrorfilm. Und ja, deswegen fällt es mir schwer, das jetzt so qualitativ zu vergleichen, ob ich jetzt auch sagen würde, ich fand den... Nee, also vielleicht ist es jetzt natürlich produktionstechnisch der bessere und auch theoretisch unterhaltendere Film, weil er einfach viel runder ist. Natürlich hat man jetzt auch... der Regisseur konnte jetzt auch quasi 30 Jahre zurückblicken auf Erfahrungen, die andere Regisseure gemacht haben und so weiter. Muss man natürlich halt immer wieder sagen beim ersten Evil Dead, dass das ja auch ganz viel Pioniersarbeit war, absolut, die Sam Raimi damals geleistet hat und das mit einem Budget, das auch viel kleiner nicht hätte sein können. Und deswegen, ich sag mal so, ist ja auch, jetzt muss man es auch nicht unnötig verkomplizieren, so, also als Fan vom Evil Dead Franchise ist es halt, bin ich halt dann eher bei den ersten beiden, beziehungsweise der erste ist da mein Lieblingsfilm, und als Horrorfilm und Army of Darkness einfach, weil ich den als Komödie sehr gerne mag. Und nichtsdestotrotz ist das ein richtig, richtig geiles Remake und ja, man muss ist auf gar keinen Fall irgendwie das schwarze Schaf des Franchises und sollte sich jeder mal, ja, der es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Viereinhalb von fünf Sternen.
Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn eine unterschiedliche Wertung.
Nee, das passt ganz gut.
Sehr gut. Wunderbar. Das war es jetzt auch erstmal wieder für 50 Episoden mit Evil Dead. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Teaser, auch Marvel-like. Ah nee, wir hätten erst die Credits laufen lassen müssen und dann hätte ich angeteasert, dass es in Episode 100 dann um Evil Dead 2 und Army of Darkness geht. Aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen. In der nächsten Woche gibt es wieder eine Roundup-Folge, sei schon mal so viel verraten. Ich gehe gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Hacker, also André, der schon sehr häufig bei uns zu Gast war, auf die Fantasy Film Nights und werde dann in der nächsten Woche zumindest von einigen Filmen berichten, wie sie denn waren und ob es sich lohnt, sich die anzuschauen oder später beim regulären Kinostart oder Heimkinostart zu besorgen. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke für 50 Episoden mit dir, Pascal. Es war mir wie immer eine Ehre.
Jetzt darfst du was sagen. Das gebe ich gerne zurück. ja, auch dir vielen Dank für diese wunderbaren 50 Episoden und ich hoffe, die nächsten 50 Episoden werden groovy. Werden genauso großartig und genau groovy und freue mich schon, dann Folge 100 wieder zu Ash zurückzukehren.
Wunderbar. Und vielleicht haben wir bis dahin noch alle Episoden der Serie geguckt, dann können wir die auch noch mit reinnehmen, dann passt das schon. Wunderbar.
Genau.
Bis dahin, schaut euch Gruselfilme an, geht ins Kino. Auf Wiederhören bei Devils and Demons. Tschüss.
Tschüss. Jo.